Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Von einem Epochenbruch ist die Rede. Von einer zweiten, einer wirklich großen Zeitenwende. Ja, sogar vom Ende des Westens. Gemeint sind die Risse im transatlantischen Verhältnis und ihre Folgen. Kehren die Vereinigten Staaten von Amerika Europa den Rücken und zerbricht damit eine Partnerschaft, die für die europäische Sicherheit und Freiheit jahrzehntelang als unerlässlich galt? Was bedeuten die jüngsten Annäherungsversuche zwischen den USA und Russland für die Ukraine und die europäische Sicherheitsarchitektur insgesamt? Sind die Europäer künftig auf sich allein gestellt, wenn es darum geht, ein neoimperiales Russland einzudämmen? Und könnten sie das überhaupt leisten? Diese Fragen werden derzeit viel diskutiert, was angesichts ihrer Tragweite wenig überraschend ist. Auch wir wollen in dieser Folge unseres Podcasts genauer auf die Erschütterungen im transatlantischen Verhältnis und die potenziellen Auswirkungen des außenpolitischen Kurses der Trump-Administration schauen. Und wir tun das mit dem renommierten Militärhistoriker Sönke Neitzel. Er ist Professor an der Universität in Potsdam. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Ich bin jetzt im Büro von Professor Sönke Neitzel. Hallo Herr Neitzel und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, hallo, gerne.
Herr Neitzel, wir beginnen unseren Podcast mit einer Art Aufwärmrunde. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie komplettieren.
Ich bin gespannt.
Legen wir los. Blicke ich auf die aktuelle geopolitische Lage, dann
bekomme ich Angst.
Bekommen Sie Angst. Die Geschichte lehrt uns mit Blick auf die gegenwärtige Situation, dass
to keep calm and carry on.
Also ruhig bleiben und weitermachen.
Genau.
Die Beziehungen zwischen Europa und den USA sind
wahrscheinlich nie schlechter gewesen.
Nun ist, Herr Professor Neitzel, die Bundestagswahl vorbei. Deutschland hat gewählt. Die Welt aber dreht sich natürlich weiter. Das Agieren der US-amerikanischen Regierung löst aktuell in außenpolitischen Kreisen in Deutschland und anderen europäischen Ländern immense Unruhe aus. Eine Befürchtung ist zum Beispiel, dass die Trump-Administration über die Köpfe der Ukrainer hinweg Putin weitreichende Zugeständnisse machen und den russischen Angriffskrieg somit praktisch belohnen könnte. Zudem befinden sich, das haben Sie eben angedeutet, die transatlantischen Beziehungen auf einem Tiefpunkt, spätestens vielleicht seit der Rede von dem amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Kann man sagen, dass die neue deutsche Regierung ihr Amt in einer außen- und sicherheitspolitischen Situation antreten wird, die so heikel ist wie seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr?
Das kann man sicherlich sagen, denn wenn wir mal jetzt nicht mit Adam und Eva anfangen, sondern die Zeit seit 1949 sehen oder seit 1955 mit der Souveränität Deutschlands, der Bundesrepublik, Deutschlandverträge, dann waren die außenpolitischen Achsen eigentlich immer fest. Deutschland war in der NATO, hat viel getan für die NATO und auch als man nach 1990 dann in die Auslandsansätze ging, war man immer unter Freunden, waren in Bündnissen, sei es NATO, sei es EU, aufgehoben und hat sich dann ja auch zum Teil in der UN sehr stark engagiert. Und was wir jetzt erleben, und wir wissen noch nicht, wie es wirklich kommt, aber wir erleben die Infragestellung des transatlantischen Bündnisses. Ob das sich wirklich auflöst, wissen wir noch nicht. Da müssen wir auch etwas ruhig bleiben in der Analyse, aber wir erleben zumindest die Infragestellung dieses Bündnisses. Und das ist die Grundkonstante deutscher Außensicherheitspolitik, ja, letztlich seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland, denn Adenauer war völlig klar, Deutschland muss eigentlich in diese gegründete NATO, die Bundesrepublik, rein. Und das hat er dann immerhin 6 Jahre später erreicht nach seinem Amtsantritt. Und das löst sich möglicherweise auf. Wir wissen nicht, wie weit das geht, aber es ist eine Möglichkeit. Und das würde bedeuten eine völlige Neuorientierung, Neuausrichtung deutscher Außensicherheitspolitik. Und dann ist eben die Frage, was kann Europa dem entgegenstellen? Welche Rolle spielt Europa? Ist Europa überhaupt in der Lage, an der Peripherie für Sicherheit zu sorgen? Und so weiter und so weiter. Das ist noch gar nicht absehbar. Weil wir eben auch noch nicht wissen, werden die Amerikaner ihre Truppen abziehen oder nicht? Wird es wirklich die Auflösung der NATO sein, wie wir sie kannten? Oder läuft es darauf hinaus, dass die Europäer nur in Anführungsstrichen mehr tun müssten? Das wissen wir noch nicht. Aber es ist zumindest möglich, dass der Artikel 5, wie wir ihn kannten, die Beistandsklausel de facto so nicht mehr besteht.
Also die Beistandsklausel in der NATO, dass man wird ein NATO-Mitglied angegriffen,
genau,
dass alle anderen sozusagen Hilfe leisten.
Das würde natürlich eine völlig neue Sicherheitspolitik erfordern, bis hin zur Frage, ob sich die Bundesrepublik atomar bewaffnen muss.
Mhm. Nun hatten Sie gesagt eingangs bei unserer Aufwärmrunde, dass Ihnen die Situation tatsächlich Angst macht ein bisschen.
Ja.
Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Wir wollen jetzt nicht die allerschlimmsten Szenarien hier vielleicht an die Wand machen, aber doch mal kurz sagen, was, vielleicht auch einfach sagen, warum die NATO so wichtig ist. So kann man das ja vielleicht aufzäumen. Und was passieren würde, wenn die NATO eben in ihrer jetzigen Form und eben diese Beistandsverpflichtung, die Amerika gegeben hat, eben nicht mehr.
Also ich habe den Begriff der Angst gewählt, weil wenn die NATO sich in dieser Form auflösen sollte, wenn die Beistandsverpflichtung der USA nicht mehr gelten, wenn die USA ihre Atomwaffen abziehen, ihre Soldaten abziehen, dann müsste ja Europa sicherheitspolitisch selbst aufrecht gehen können.
Das erste Mal seit
letztlich 1941, ne, wenn man das mal sieht mit dem amerikanischen Kriegseintritt in den Zweiten Weltkrieg. Und dann ist die große Frage, ist Europa dazu in der Lage, wenn man jetzt auf 450 Millionen Einwohner schaut, auf das BIP sicher? Aber ich bin da eben sehr skeptisch. Ich habe da immer mit Wolfgang Schäuble drüber gesprochen. Und Wolfgang Schäuble sagte mir wenige Monate vor seinem Tod, als wir uns trafen in seinem Büro, ja, dann heißt das, seien Sie nicht so skeptisch, Europa muss ja. Und sage ich aber, lieber Herr Schäuble, ja, es muss zwar, aber Sie wissen doch, es gibt historische Gebilde, über die Zeit hinweggeht. Denken wir an das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, denken wir an den Deutschen Bund, also jetzt, wenn wir ins 19. Jahrhundert zurückgehen, die eben nicht reformfähig waren und die dann sicherheitspolitisch geschlagen wurden und es haben sich dann neue Gebilde herausgestellt. Und das ist die große Frage, wenn also das Engagement der USA signifikant schwächer wird in Europa. Auch gerade im Mörser der atomaren Schutzschirm anbelangt. Ist Europa dann in der Lage und willens, das zumindest mittelfristig aufzufangen? Und da war unsere bisherige Analyse immer nein. Transatlantisches Bündnis ist wichtig, müssen wir investieren rein. Aber wenn es sozusagen einseitig aufgelöst wird, dann muss Europa ja seine Rolle finden. Und ist es dann wirklich denkbar, dass die Europäer den nächsten Schritt der europäischen Integration tun und eben sicherheitspolitisch wirklich zusammenkommen und nicht wie ein Hühnerhaufen agieren? Und das weiß ich natürlich nicht, aber ich bin da wirklich skeptisch, weil es gab schon so viele Ansagen, es gab so viele Aufforderungen, jetzt müsste doch Europa handeln. Zuletzt 2014 mit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Donbass, Ursula von der Leyen, unser Bundespräsident Gauck, alle haben so gesprochen und passiert ist im Wesentlichen nichts. Und jetzt haben wir seit 3 Jahren die Vollinvasion der Ukraine, passiert ist im Wesentlichen nichts. Bisschen was, nicht gemeinsame Munitionsproduktion und so, aber im Wesentlichen nichts.
Herr Neitzel, darf ich da kurz rein? Sie haben jetzt Ihre Sicht geschildert, also, und auch Ihre Skepsis begründet, weil bis jetzt zu wenig passiert ist. Was müsste denn jetzt auch aus Sicht einer neuen deutschen Regierung, die denn dann im Amt ist und eben auch aus europäischer Sicht, das haben Sie eben angefangen anzudeuten. Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren?
Also es müssten 2 Dinge passieren. Zunächst müssten wir Deutsche in Deutschland unsere Hausaufgaben machen. Und das heißt, wir müssten die Bundeswehr reformieren und zu einer verteidigungsbereiten, kriegstüchtigen Armee machen. Und alle Reformversuche seit dem Eckpunktepapier 2021 sind letztlich versandet. Sie haben durchaus hier und da was gebracht. Selbst Frau Lamprecht dürfen wir nicht vergessen.
Die ehemalige Verteidigungsministerin.
Genau, Ministerin hat das Beschaffungsbeschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht. Also es ist nichts passiert und Pistorius hat natürlich auch mehr Geld bekommen. Die Litauenbrigade, Führungsfähigkeiten, das operative Führungskommando und so. Aber das sind alles so Friedensprojekte, die gemessen an der Aufgabe, wirklich kämpfen zu können, viel zu kurz treten. Und die neue Regierung muss, die Bundeswehr ist meines Erachtens aus sich heraus nicht reformfähig. Und jetzt gibt es einen wilden Widerstand gegen den Begriff Disruptivität, Disruption.
Ja, ja.
Ich bin nun kein Libertärer und will nicht den demokratischen Staat schwächen, im Gegenteil. Aber die Bundeswehr ist dysfunktional und man wird also nur durch eine grundlegende Reform von Strukturen, Personal, Beschaffung und Mindset die Bundeswehr verteidigungsfähig machen. Und da ist zu wenig erreicht worden.
Aber dauert sowas nicht lange?
Ja, es ist immer ein Prozess, haben Sie völlig recht. Auch die preußischen Heeresreformen waren Prozesse, das geht nicht über Nacht. Aber entscheidend bei solchen Beschleunigungsphasen Reformen ist ja auch die Wahrnehmung nach außen, die Message. Also es geht ja auch um Abschreckung und Abschreckung basiert auf Perzeption. Und wir haben eben nicht geliefert. Also wir haben gerade nicht Putin abgeschreckt, meines Erachtens. Und wenn wir jetzt eine neue Regierung unter Friedrich Merz, wenn es dann so kommt, muss ein klares Signal setzen, dass wir unsere Strukturen, unser Personal, unsere Rüstung, unser Mindset wirklich reformieren. Auch das wird Jahre dauern. Aber damit sendet man das Signal, nach innen und nach außen, dass man wirklich reformfähig ist. Das ist der erste Punkt, den man national erreichen muss.
Wir kommen gleich zu dem zweiten Punkt. Ich will nur einmal sagen, der Punkt sozusagen ist, es muss darauf ausgerichtet sein, eben, dass wir nur noch einmal die Perspektive haben, dass man Russland davon abhält oder abschreckt, diesen Kurs, den Russland im Moment macht, diesen neoimperialen Kurs fortzusetzen.
Ja, also es ist zumindest unsere Hoffnung, dass Abschreckung wirkt. Das Problem bei Abschreckung, bei dem Konzept der Abschreckung ist, dass man ja nie weiß, wie eine Verteidigungsfähigkeit, eine Kriegstüchtigkeit auf der anderen Seite wirkt. Und deswegen sage ich, wir können hoffen, dass es eine abschreckende Wirkung hat. Vor allen Dingen bereiten wir uns aber auf einen Krieg vor. Das ist sehr unbeliebt, aber ich sage, was ich damit meine. Im Kalten Krieg war es so, dass man auch glaubte, man könne den Warschauer Pakt abschrecken. Und der Warschauer Pakt glaubte, die NATO abzuschrecken. Keine der beiden Bündnisse hat je vorgehabt, soweit wir das wissen, den anderen anzugreifen. Beide haben es aber so wahrgenommen, als ob das der Plan des anderen sei. Das heißt, die Aufrüstung der NATO hat nicht den Warschauer Pakt abgeschreckt, sondern hat eher die Situation noch gefährlicher gemacht, weil man dachte, oh, die imperialistische NATO will uns angreifen. Und die Stationierung der SS-20 zum Beispiel war, das wissen wir heute, ein eher defensiver Move der Sowjetunion. Wir haben ihn aber, sagen, ich bin Westdeutscher, haben ihn aber aggressiv gedeutet und haben dann nachgerüstet. Wir können froh sein, dass es nicht zum Clash gekommen ist. Diese Gefahr bestand nicht im Kalten Krieg. Ich will nur sagen, Abschreckung kann ja nur dann wirken, wenn der andere wirklich von seinen Angriffsplänen ablässt. Dazu muss er aber Angriffspläne haben. So, wir wissen nicht, ob Putin die hat. Wir nehmen es so wahr. Vielleicht sagen in 50 Jahren die Historiker, war gar nicht so. Und die Alternative, die jetzt Herr van Aken und die Linkspartei vorschlagen, also oder Frau Wagenknecht, lasst uns nicht so viel Geld in Rüstung stecken. Das kann gut gehen, wenn der andere keine Angriffspläne hat. Das wissen wir aber nicht. Und deswegen war es man jetzt auch uns auch richtig im Kalten Krieg zu investieren, weil man wusste nicht, ja, was passierte nach Khrushchev. Und dass Brezhnev nun diese Pläne hatte, war auch nicht abzusehen. Und die Herren im Politbüro waren ja auch nicht sehr langlebig. Also was passiert denn dann, wenn ein Politbürochef kommt, der andere Pläne hat? Und man kann eine Armee ja nicht wie ein Kaninchen aus dem Zylinder zaubern. Das heißt, mein Argument ist, dass man hoffen kann, dass die eigene Aufrüstung abschreckend wirkt, wenn es solche Angriffspläne bei Putin gibt, von denen die NATO ausgeht, von denen die Nachrichtendienste ausgehen, dass es so ist, dass er die NATO letztlich zerstören will und dabei auch bereit ist, Grenzen zu überschreiten, kommen wir vielleicht auch drauf. Wir wissen nicht, aber ob das wirkt. Deswegen ist das Entscheidende, dass wir eben nicht mehr davon ausgehen können, dass wir nicht kämpfen müssen. Und im Kalten Krieg konnte man das. Im Kalten Krieg konnte man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es einen heißen Krieg gibt, ist extrem unwahrscheinlich, weil das wäre der kollektive Untergang. Jetzt ist eine Lage geschaffen mit einer Trump-Administration, wo wir uns fragen können, wird Trump für das Baltikum die Sicherheit der USA gefährden? Come on, doch eher nicht. Also ist doch ein konventioneller Krieg auch im Zeitalter von Atommächten möglich, erscheint möglich zu sein. In der Ukraine ist er ja sozusagen möglich. Und viele sagen, er wäre wahrscheinlich auch gegen NATO-Staaten möglich, denn dass Trump für Lettland und Litauen, von denen er gar nicht weiß, wo die liegen, die Sicherheit von New York und San Francisco riskiert, ist doch extrem unwahrscheinlich.
Deshalb muss Europa sich selber verteidigen und damit kommen wir dann zum Zweiten. Wir hatten gesagt, was muss Deutschland tun? Und jetzt haben Sie gesagt, was die europäische.
Und jetzt müssen wir auf der europäischen Ebene. Deutschland kann natürlich alleine Europa, die Sicherheit der NATO-Ostflanke nicht verteidigen. Die Bundeswehr war immer eine Bündnisarmee. Man hat immer im kollektiven Bündnis agiert. So ist auch die ganze Führungsstruktur der NATO. Und deswegen müssen wir als europäische NATO-Staaten vorankommen. Und wir sind ja viele, wir sind 450 Millionen. Wir haben eine hohe Wirtschaftskraft. Und das Problem ist, dass wir in vielen, auch gerade in den Hightech-Bereichen, im Bereich der Luftwaffe, im Bereich Deep Strike, im Bereich Nuklear, im Bereich Führungsfähigkeiten, Stichwort AVAX und so, alles den USA überlassen.
AVAX, vielleicht kurz erklären?
Ist die Tieffliegerüberwachung, das ist das Flugzeug mit der großen Scheibe drauf, das sozusagen als Fliegender im Radarleitstand funktioniert und vor allen Dingen Tiefflieger erkennen kann. Also das wird von der NATO betrieben, aber es ist eine amerikanische Technik und amerikanische Flugzeuge. So, und das selbst aufzubauen, ist eine Herkulesaufgabe. Man hat das schon durchaus angefangen in den 1990er Jahren, als Frankreich und Deutschland merkte, in Jugoslawien kriegen, hups, wir haben ja gar keine eigenen Satelliten. Dann haben diese beiden Staaten auch Militärsatelliten angeschafft. Also Europa muss unabhängiger werden, das weiß jeder, das redet seit 10 Jahren jeder in jeder Rede. Es ist zu wenig passiert. Warum ist zu wenig passiert? Weil die europäischen Staaten nicht bereit sind, im Sicherheitsbereich Souveränität abzugeben. Bestes Beispiel, woran kann man das verdeutlichen? Die Entwicklung eines Kampfflugzeuges der sechsten Generation. Es gibt nicht ein Projekt, sondern gleich zwei, nämlich FCAS, Future Combat Air System von den Franzosen, den Deutschen und den Spaniern und Tempest von den Briten, Italienern und Japanern. Wenn man sich die Technik ansieht, also der Nachfolger der F-35 soll das werden. Wenn man sich die Technik ansieht, dann sind wir Europäer im Stealth-Bereich 20 Jahre hinten dran.
Stealth-Bereich?
Also dass Flugzeuge durch das Radar nicht zu erkennen sind. Also die F-35 ist so ein Flugzeug. Die Russen haben auch einzelne Maschinen dieser Art, über den Eurofighter können sie auf dem Radarschirm wunderbar erkennen. Er wird damit auch zum Ziel. Und im Stealth-Bereich, also F-35, diese Flugzeuge sehen sie nicht. Deswegen nutzen die Israelis das auch. Und wenn sie Strike-Missions in den Iran fliegen, dann sind sie auf dem iranischen Radar nicht zu erkennen. So. Also wir müssen in den Bereich gehen, aber wir sind hinten dran technologisch und jetzt müsste Europa ja zusammenarbeiten. Die sechs Nationen, die überhaupt eine Luftrüstung, eine militärische haben, ernst zu nehmen, müssten zusammenarbeiten. Sie müssten sowas wie einen militärischen Airbus-Konzern bilden, der nicht einer Nation von einer Nation abhängig ist, sondern einfach ein Konzern, der den Europäern verpflichtet ist, mit Sitz in Luxemburg oder so. Aber das ist so utopisch, weil die Franzosen müssten dann ja das so aufgeben, ihren militärischen Luftrüster. Und ich glaube, das wird erst passieren, wenn die Kosaken an der Seine stehen. Dann haben die Briten ihre Industrie, die Bayern, CSU, hat ja auch deswegen Anspruch jetzt angemeldet auf das Verteidigungsministerium, um die oberbayerische Rüstungsindustrie zu fördern. Und die Frage ist, ob die Europäer bereit sind, jenseits von regional und national Interessen zu sagen, es geht um den Kontinent und wir alle müssen Souveränität aufgeben, wir alle müssen auch ein Stück weit in den sauren Apfel beißen zum Wohle des Ganzen.
Schauen wir nun von dieser Perspektive auf mögliche Verhandlungen im Kontext des Krieges in der Ukraine und vor allem auch auf das Agieren der USA. Liegt den Annäherungsversuchen des Weißen Hauses oder der Trump-Administration an Russland aus Ihrer Sicht eine tiefere Strategie zugrunde?
Tja, das ist die große Frage. Hat Trump eine Strategie? Ich bin kein Trump-Experte und ich würde das eher bezweifeln. Wenn man Dealmaking als eine Strategie begreift, dann ist es vielleicht das. Ich glaube, dass er eine sehr vereinfachte Sicht der Welt hat. Es geht um Deals, es geht um das Abstecken von Claims. Aber wie weit das geht, also ob er wirklich sagt, ja, Europa gehört zu einer eurasischen Landmasse und da muss sich halt der Stärkste durchsetzen. Und wenn die Europäer tapfer sind, dann können sie neben Russland bestehen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und da gibt's eben noch China und die USA. Ob er wirklich so weit geht, sagen Europa aufzugeben, da streiten sich die Geister, nicht? Das gibt Leute, die das meinen. Es gibt andere, die sagen, naja, also die NATO war immer ein Instrument amerikanischer Machtpolitik. So doof kann ja noch nicht mal Trump sein. Und ihm geht es eher darum, diesen Krieg zu beenden. Sicherlich hat er nicht viel für das ukrainische Narrativ über, wir sind eine eigene Nation. Da ist er, glaube ich, eher dem russischen Narrativ verfallen. Aber wie weit er wirklich Europa aufgibt, um sozusagen dann vielleicht Russland auf seine Seite zu ziehen und von China unabhängiger zu machen und so.
Das ist ja das, was man oft hört, dass es der Versuch ist, Russland aus der Allianz mit China zu lösen.
Das vermag ich nicht zu sagen und das sind auch meines Erachtens die, da komme ich wieder als Historiker, unsere Quellen so schwach. Also was machen wir? Wir nehmen Trumps Reden, dann kommen natürlich die Berater, die versuchen, diese wirren Gedanken in Politik zu übertragen. Das klingt dann für uns viel selbstverständlicher, viel nachvollziehbar, stringenter, aber hat dann auch nicht mehr 1:1 einen Kontakt zu dem, was Trump sagte. Und damit, ich war auf der Münchner Sicherheitskonferenz, entsteht dann ja das große Rätselraten, wie muss ich denn das deuten jetzt? Ja. Und wenn Trump sagt, ja, wäre es Zeug und widerspricht sich dann auch. Und wir haben alle das Beispiel von Nordkorea mit dem Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator. Und wo
der ersten Amtszeit von Trump.
In der ersten Amtszeit, wo er ihn erst als Rocketman abtut, ihn dann trifft. Zum Schluss passiert gar nichts, außer weiterer Aufrüstung. Also da müssen wir wirklich abwarten, was wirklich folgt, ob es einen Waffenstillstand gibt, ob es einen Frieden gibt in der Ukraine, wie die Rahmenbedingungen aussehen und ob Trump die das Engagement in Europa wirklich reduziert. Ich selber bin im Rhein-Main-Gebiet aufgewachsen, war jetzt gerade am Wochenende in Wiesbaden. Die Amerikaner haben riesig investiert in ihr Headquarter dort. Werden sie das alles dicht machen? Also das ist die große Frage. Ja. Und das ist wirklich eine strategische Konzeption, würde ich bei Trump nicht vermuten, sondern sagen sehr stark aus dem Bauch heraus und auf einem Grundbelief des Dealmakings und sicherlich eine Überzeugung, dass die Verbündeten die Amerikaner seit Jahrzehnten über den Tisch gezogen haben und dass die Amerikaner für Sicherheit bezahlen müssen und die Europäer dieses Geld dann in die Sozialsysteme gesteckt haben. Und damit hat ja Trump nicht Unrecht, muss man sagen.
Das ist sicher so. Nun haben Sie gesagt, dass es für Sie, also die Quellenlage eben so schlecht ist, deswegen können Sie da auch keine Prognose jetzt in irgendeiner Form abgeben. Nun haben Sie aber ja Quellen zu anderen Konflikten.
Ja.
Und da weiß man ja, wie es ausgegangen ist, wie Waffenstillstände, ob oder nicht, geschlossen werden konnten. Für wie aussichtsreich halten Sie den Vorstoß Trump vor dem Hintergrund Ihres Wissens über Verhandlungen in anderen Konflikten? Und für wie groß halten Sie die Gefahr, dass am Ende ein Deal steht, der zwar die Waffen vorübergehend zum Schweigen bringt, am Ende aber kontraproduktiv ist, weil er Putins Eroberung praktisch hinnimmt und daher das fatale Signal aussendet, dass sich Imperialismus lohnt und der Westen zu schwach ist, dem etwas entgegenzusetzen.
Also das ist immer so mit dem Historiker. Der Historiker findet natürlich für alles irgendwelche Beispiele. Ich sag immer, Geschichte ist ein Wühltisch. Man sucht sich halt das Beispiel irgendwie raus, das irgendwie gerade passt. Und dann ist man halt zum Schluss doch wieder auf höherem Niveau ratlos, weil Geschichte sich so nicht wiederholt und man eben in der Jetztzeit lebt. Aber ich bin sehr skeptisch, was diesen Waffenstillstand anbelangt. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, wenn ich mal zu einer historischen Parallele greifen sollte, dass das sowas wird wie der Friede von Amiens. Und der Friede von Amiens ist 1802 zwischen den Franzosen und Briten geschlossen worden. Und nach einem Jahr haben die wieder Krieg geführt. Das war so sehenden Auges, so eine kurze Pause, die man sich in den Koalitionskriegen gönnte. Also, was will ich damit sagen? Ich glaube, dass Putin sieht, dass die Ukraine unbedingt eine Pause braucht. Und zwar mehr als Russland. Putin sieht, dass die amerikanische Unterstützung massiv schwindet, dass die Europäer wieder mal wie ein Hühnerhaufen durcheinander rennen. Und soll er in diesem Moment die Waffen schweigen lassen?
Warum? Ne?
Warum? Das wäre sagen, aus seiner Sicht meines Erachtens ein entscheidender Vorteil für die Ukraine. Er kann auch nicht mehr endlos Krieg führen. Er hat auch Probleme, Soldaten zu mobilisieren, aber alle Experten, die ich kenne, sagen, er kann locker noch 2-3 Jahre Krieg führen. Bei der Ukraine würde ich das bezweifeln. Zumal, wenn die amerikanische Unterstützung wegbricht. Also ich würde eher darauf tippen, ich weiß natürlich auch nicht, was in der Zukunft passiert, aber dass Putin pro forma verhandelt, dass es lange Verhandlungen gibt und dass er entweder es einen Frieden gibt, der letztlich ein Diktatfrieden ist. Also natürlich kann man die besetzten Gebiete behalten, die Reduzierung der ukrainischen Armee, vielleicht Neuwahlen, die Russland neu beeinflussen kann, natürlich keine Aufnahme in die NATO und in die EU. Oder die Kämpfe gehen eigentlich weiter und die Hoffnung ist, dass Trump einfach das Interesse verliert, wenn Putin das nicht das Ergebnis bringt, den schnellen Friedensschluss und dann Trump sich einfach abwendet, der Krieg weitergeht und die Ukraine zusammenbricht. Das ist für mich eher das Szenario. Ich glaube überhaupt nicht, dass es Friedenstruppen geben wird, die irgendwie...
Also europäische Friedenstruppen.
Europäische Friedenstruppen, die...
Das war ja der Vorschlag von Trump.
Genau, die einen Frieden sichern. Also es wird vielleicht Bundeswehrsoldaten geben oder französische Truppen, die dann bei einem Friedensschluss in der Ukraine Soldaten ausbilden, aber Friedenstruppen, die einen Frieden sichern, also in einer Pufferzone oder dergleichen, die müssten ja so stark ausgestattet sein, dass sie sich gegen russische Angriffe verteidigen können. Und das sehe ich überhaupt nicht, denn wir Europäer würden ja massiv die Verteidigung des Baltikums schwächen. Und wir haben ja jetzt schon genug Probleme, diese Brigade nach Litauen zu bringen. Wenn also Alfons Meis, der Inspekteur des Heeres, noch eine Brigade in die Ukraine senden muss, dann ist Litauen nackt. Also das sehe ich alles nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Putin Friedenstruppen akzeptieren wird. Lavrov hat schon mal sowas gesagt. Da gibt es jetzt unterschiedliche Äußerungen. Aber wird Putin akzeptieren, dass Tausende, Zehntausende deutsche, französische, britische Truppen in der Ukraine stehen, bis an die Zähne bewaffnet? Im Leben nicht. Also wir müssen sehen, was rauskommt. Es ist aber insgesamt wirklich eine beängstigende Situation, denn ohne die Unterstützung der USA wird es natürlich schwierig. Das heißt nicht, dass der Krieg sofort endet, aber und die Europäer können natürlich auch weiter Unterstützung liefern. Nur wenn Elon Musk Starlink abschaltet.
Die Satelliten,
dann muss die Ukraine einem Frieden zustimmen, denn die gesamte Kriegführung der Ukraine läuft über Starlink.
Und das ist sein Unternehmen von Elon Musk.
Elon Musk und also dass die Divisionsheadquarters, die Brigaden, dass die sie sehr schlank führen können mit wenigen Laptops im Keller. Das ging alles durch die Satellitenkommunikation mit Starlink. Und ich sehe nicht, dass die Europäer meines Wissens in einer ähnlichen Weise über Satelliten verfügen, die das ersetzen könnten.
Wie würde denn aus Ihrer Sicht ein Szenario aussehen, bei dem Sie optimistischer würden? Also wo Sie sagen würden, so könnte eine Art Frieden aussehen, der irgendwie denkbar ist und gleichzeitig das Risiko mindert, dass Russland nach einer Phase der Regeneration seiner Armee weitere Eroberungsfeldzüge beginnt?
Das hängt sehr von der Lage in Russland ab. Und ich schaue natürlich auch nicht nach Russland rein. Es ist sehr viel wishful thinking. Wir sollten Russland jetzt auch nicht zu groß machen. Das ist nicht die Sowjetunion. Wir sollten es aber auch nicht zu klein machen. Wenn jetzt bekannt würde, dass Russland eben größere wirtschaftliche Probleme hat, als wir dachten, dass Russland größere Probleme hat, Soldaten zu mobilisieren, als wir dachten, also wirklich gezwungen ist, mehr als wir es jetzt glauben, Frieden zu schließen, dann wäre das eine positive Nachricht. Und wenn Trump deutlich machen würde in den Verhandlungen, lieber Putin, wenn du jetzt nicht in Frieden zustimmst, werde ich massiv die Ukraine unterstützen. Wir werden deep striken nach Russland hinein und wirklich tief nach Russland wirken mit Cruise Missiles. Ich werde mit meinem Cyberkriegern dir das Licht abstellen und dir sehr wehtun. Und wenn Trump jetzt wirklich mit aller Macht, die USA einbringen kann, Putin zwingen würde und wenn dazu durch ein Wunder China käme und sagen würde, also wir haben genug von diesem Krieg und wir wollen lieber einen ökonomischen Deal mit Trump. Wenn also Trump den Chinesen sagen würde, okay, entweder helft ihr mir den Krieg zu beenden, oder es gibt einen Zollkrieg und einen Wirtschaftskrieg. Und wenn ihr helft, den Krieg zu beenden, dann sind wir wirtschaftlich wieder Freunde. Also wenn es irgendwie so einen Deal gäbe, ich entwickle das jetzt mal so aus dem Sattel heraus. Und China und die USA und Indien am besten noch sagen würden, Leute, Putin, es ist genug. Dann kann man sich das vorstellen, weil ohne die Unterstützung Indiens und Chinas gegen eine massiv auftretende USA kann Putin diesen Krieg also auch ökonomisch nicht führen. Aber danach sieht es leider nicht aus.
Mhm. Herr Neitzel, lassen Sie mich zum Ende unseres Gesprächs Ihnen noch ein Zitat vorlesen.
Ja.
Der renommierte Sicherheitsexperte Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München, Sie kennen ihn sicher, hat mit Blick auf die Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, die USA haben der liberalen Weltordnung den Stecker gezogen. Andere wiederum sprechen inzwischen vom Ende des Westens, wie wir ihn kennen. Gehen Sie damit oder würden Sie als Historiker sagen, der Westen wurde schon des Öfteren totgesagt und für Abgesänge ist es auch jetzt zu früh?
Herr Macron hat ja auch gesagt, die NATO sei hirntot. Also ich kann mitgehen bei der Aussage des Ende des Westens, wie wir ihn kennen. Denn ich glaube nicht, dass in 4 Jahren das alles zurückzudrehen ist. Also ich glaube, dass die Trump-Administration mit ihrer Semantik und mit dem, was auch wahrscheinlich doch an Handlungen kommen wird, wirklich
Porzellan zerschlägt.
Ja, und das transatlantische Verhältnis verändert. Und wenn es nur im positiven Sinne, wird Europa stärker und wird Europa weniger abhängig, und was auch eine Veränderung ist. Ob es sozusagen schon der Stecker ist, der gezogen wird, was Frank Sauer sagt, und Frank Sauer war auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz und diesen Eindruck konnte man ja haben, wenn man durch die Flure des Bayerischen Hofes geschlichen ist. Da würde ich als Historiker immer sagen, Leute, wir sind mitten in dieser Zeit, die sich verändert, mittendrin. Auf uns prasseln Dinge ein und ich glaube nicht, dass wir schon beurteilen können, ob das schon die Zäsur ist, ob man die Zäsur vorher ansetzen muss, später ansetzen muss. Das wird eigentlich erst in der Rückschau deutlich. Also ich würde schon glauben, hoffen, dass es nicht so schlimm kommt, wie wir jetzt die größten Pessimisten denken. Ich würde schon hoffen, dass die NATO bestehen bleibt. Das ist meine Hoffnung. Aber sie wird sicherlich ihre Gestalt verändern.
Herr Neitzel, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.